Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zum Radio Enlighten Next Webcast.
Schönen guten Abend auch von mir. Mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie heute wieder zu unserer Dialogreihe von Enlighten Next Radio.
Und heute zu dem spannenden Thema: Ist der Guru tot?
Ja, ist der Guru tot?
Was ist eine moderne oder eine postmoderne oder auch weiterführende Beziehung, Schüler-Lehrer-Beziehung? Darüber wollen wir heute mit euch sprechen und auch aus unserer eigenen Erfahrung darüber hier mit euch in den Dialog kommen.
Ja, und der Titel "Ist der Guru tot?" haben wir natürlich nicht zufällig gewählt, weil in unserer Arbeit in Light Next diese direkte Beziehung zu einem spirituellen Lehrer, eine Guru-Beziehung, ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Arbeit ist. Und wir einfach oft mit der Frage konfrontiert werden, ist denn das überhaupt noch zeitgemäß? Ist denn das nicht einfach etwas, was im Mittelalter Sinn gemacht hat oder was in Asien im Mittelalter Sinn gemacht hat, aber heute, wo wir eigenständige, moderne, selbstdenkende, aufgeklärte Menschen sind, braucht es denn so eine, unter Anführungszeichen, sage ich mal, Abhängigkeitsbeziehung zu einem Guru? Und ich denke, das ist eine sehr berechtigte Frage.
Ja, genau. Und auch die Frage, ist denn da ein Widerspruch zwischen dem, was du gerade gesagt hast, diesem selbstdenkenden, aufgeklärten Menschen und einer hierarchischen Beziehung?
Und prinzipiell ist da natürlich mal ein Widerspruch. Weil, um wieder mal Immanuel Kant zu bemühen, Aufklärung ist die Befreiung aus selbstverschuldeter Unmündigkeit. Und aufgeklärt sein heißt einfach mündig sein, auf eigenen Beinen stehen und sich berechtigterweise die Frage stellt, wenn ich ein mündiger Bürger bin, macht es dann Sinn überhaupt noch, vor allem in so einer wichtigen Frage, eine Beziehung zu jemandem einzugehen, zu dem ich ein Vertrauen habe, das das normale Vertrauen bei Weitem übersteigt. Das heißt, dass ich dem sogar so weit vertraue, dass ich dem oder derjenigen zutraue, dass er oder sie mein Ego klarer sieht als ich. Womit wir auch schon das zweite Stichwort eingebracht haben, nämlich Ego. Und ich glaube, nur wenn man auch den spirituellen Begriff des Egos mit im Bild hat, hat sowas wie eine spirituelle Beziehung, wie die Schüler-Lehrer-Beziehung, die Guru-Beziehung überhaupt in einem Sinn.
Du hast gerade eben auch nochmal ausgedrückt, Schüler-Lehrer-Beziehung, Guru-Beziehung. Ich wollte einfach auch nochmal darauf kommen, weil ja das Wort Guru auch sehr belastet ist. Wenn man Schüler-Lehrer-Beziehung hat, klingt es ja schon wieder fast ein bisschen anders, als wenn man sagt, eine Guru-Beziehung. Was ist denn da eigentlich auch der Unterschied? Weil, denn Guru ist ja auch eine ganz bestimmte Funktion. Guru, ich habe da gerade auch nochmal etwas gelesen, Guru heißt Zerstörer der Dunkelheit. Mhm. Also er ist nicht irgendein Lehrer, sondern er ist wirklich derjenige, der die dunkle Seite in uns und in sich zerstört. Und Guru kann man ja auch, hört man ja auch oft, ja, ich habe ja den Guru in mir selber. Mhm. Ja. Aber was ist wirklich dann eine Beziehung zu jemandem, der in diesem Gebiet weiter ist als ich selbst?
Womit du natürlich noch die nächste Frage mit reinbringst oder die nächste Thematik mit reinbringst, nämlich, worum geht es denn in der Spiritualität eigentlich? Weil wenn es darum geht, ein wenig mitfühlender zu sein, mehr den anderen mit im Blick zu haben, eine weitere Perspektive zu haben. Das sind alles total wichtige Dinge. Aber das, was du jetzt mit reingebracht hast, auch mit dieser Begriffserklärung des Wortes Guru aus dem Sanskrit, da ist natürlich eine ganz andere Dimension noch mit gemeint. Und diese Dimension, das ist wirklich so etwas wie ein anderes, ein waches Bewusstsein gibt, jenseits von Ego, ist natürlich, das geht ins Eingemachte. Das geht mehr ans Eingemachte, als einfach ein besserer Mensch zu sein oder ein einfühlsamer Mensch zu sein oder ein entwickelter Mensch zu sein, ohne dass das in irgendeiner Weise gering zu schätzen ist. Im Gegenteil, das ist wahnsinnig wichtig, aber in dem in der Form, wie wir über Spiritualität sprechen, ist eine Dimension mit angesprochen, die radikal existenziell ist und die jenseits dessen ist, was meine normale Weltsicht ist. Nicht umsonst spricht man von Aufwachen, von Erleuchtung, von Gotteserfahrung, von Gottesrealisation, von Nirvana. Alle wirklich großen Mystiker verwenden für diese Dimension ziemlich große Worte. Und ich glaube, dass wir uns dessen einmal darüber auch verständigen müssen, dass wir wirklich Spiritualität mit diesem Tiefengang meinen. Mhm. Weil erst mit diesem Tiefengang macht es vielleicht auch Sinn, hier Beziehungen einzugehen, die keine alltäglichen Beziehungen sind.
Ja, und wenn man auch schaut, was führt uns erstmal auf den Weg, ist die Suche. Die Suche nach mehr Sinn, die Suche vielleicht nach Tiefe, man hat vielleicht auch etwas gelesen. Und die Begegnung mit einem wirklichen spirituellen Meister ist oft so dramatisch und so überwältigend und auch so beglückend, dass man oft denkt, diese Begegnung allein reicht schon aus, um mich zu verändern. Wenn man aber dann weiterschaut und wirklich einfach mal selber auch für sich selber reflektiert, wie weit komme ich wirklich in meiner eigenen Transformation ohne ein Beispiel, ohne eine Beziehung zu jemandem, der mir hier diesen Weg weisen kann. Ich glaube, dass es sehr, sehr herausfordernd ist, für jemanden diesen Weg wirklich allein zu gehen. Aber was es oft ist, ist, wir gehen nicht auf den Weg, um uns diese Herausforderung stellen zu wollen, weil das sehen wir immer erst hinterher. Und die Frage ist ja dann auch wirklich, wie sehr haben wir uns überhaupt damit beschäftigt, dass so eine Beziehung überhaupt für mich in Frage käme? Was bedeutet das eigentlich für mein Leben, für meine Glaubenssätze, meine Vorstellung, was mein Leben ist? Mhm. Es zerrüttelt eigentlich alle meine Glaubenssätze, wie ich mir dachte, dass mein Leben ist. Und diese Herausforderung eben der wirklichen Begegnung mit einem wirklichen spirituellen Meister ist oft jenseits dessen, was wir uns vorstellen konnten, was diese Begegnung ist.
Die Frage ist natürlich, will ich das zerrütteln lassen? Will ich das wirklich zerrütteln lassen? Und das ist insofern eine wichtige Frage, weil wenn ich das wirklich will, wenn ich wirklich meinen Weltzugang zerrütteln lassen möchte, so wie du das ausgedrückt hast, und es ernsthaft meine, dann macht es intuitiv sehr Sinn, dass ich es selber wahrscheinlich nicht zerrütteln kann, weil ich dann genau von dem Platz aus rütteln würde, der zerrüttelt werden müsste. Und da ist eine gewisse Aporie drinnen, dass ich von dem Platz aus, der hier wirklich aufgebrochen werden könnte, zu einer neuen Dimension, diese neue Dimension nicht aufbrechen kann. Und dann kommt die interessante und meines Erachtens immer wieder total beleuchtende Tatsache, dass wir, weil du es vorher gesagt hast, Guru ist so ein belastetes Wort, dass wir mit dem Wort Guru ja eigentlich überhaupt keine Probleme haben.
Aha.
Wenn es ein Finanzguru ist, oder ein Fitnessguru oder ein Sportguru oder ein Was-Gott-Was-Guru, nur wenn es wirklich an mich geht, also wenn es mich existenziell berührt, dann dreht sich das auf einmal um. Dann ist, wenn man sagt, ich hab einen Guru, ist fast, als würde man irgendwas Unanständiges sagen, oder als würde man sagen, hey, ich bin eigentlich nicht ganz geistig zurechnungsfähig.
Ich bin unmündig.
Bin nicht ganz zurechnungsfähig.
Ja.
Aber in allen anderen Bereichen ist das ja ein gang und gängiges Wort, sogar gängiger als noch vor 20 Jahren.
Sogar hip.
Und dann kommt noch dazu, dass man sich, ich glaube, mit den meisten Leuten darüber verständigen kann, wenn ich in welchem Bereich des Lebens auch immer Exzellenz erreichen will. Wirklich Exzellenz. Nicht nur ein bisschen besser, nicht nur ein bisschen hübscher, sondern Exzellenz. dass ich wohl daran tue, jemanden zu finden, der mir diese Exzellenz vermitteln kann. Sei es, wenn ich Tanz lerne, sei es, wenn ich ein Musikinstrument lerne, sei es bei der Mathematik, sei es bei Sport, sei es bei welchem Bereich des Lebens auch immer. Es leuchtet, glaube ich, so gut wie jedem ein, dass wenn ich wirklich, wirklich Klavier spielen lernen möchte, und zwar nicht nur einfach für den Hausgebrauch, sondern was mich interessiert, ist auf dem Klavier die Ebene der Exzellenz. Dass, ich sage es einmal so salopp, ich zu einem Meister gehe. Zu einem Meister des Instruments, der in der Lage ist, diese Exzellenz zu vermitteln. Das heißt noch lange nicht, dass er in der Lage ist, sie mir zu vermitteln, weil dazu braucht es zwei. Und es heißt auch nicht, dass es nicht ein Genie gibt, dass sie vielleicht in der Lage ist, sich das selbst am Klavier zu erlernen. Aber es ist nicht die Regel. Und natürlich verstehe ich auch vollkommen, dass sich das vollkommen ändert, wenn wir jetzt nicht vom Klavier reden, sondern von uns selbst. Mhm. Weil so ein Verhältnis zu einem Meister, jetzt auch im Sinn von einem Meister am Klavier, ist natürlich zum guten Teil auch ein Vertrauensverhältnis. Der sagt mir nicht, mach diese Übungen am Klavier und macht mir nicht stundenlange Erklärung, wie und was, warum und weshalb, sondern der sagt prinzipiell in der Regel, mach. Und zu welchem Grad auch immer, da ist einfach ein Vertrauen drinnen, dass er weiß, warum er will, dass ich noch immer die Tonleiter rauf und runter, wo ich doch eigentlich Chopin spielen wollte. Und mit Tonleitern überhaupt nichts am Hut habe. Ich sage es einfach mal so aus meiner eigenen Erfahrung. Das verlangte Vertrauensverhältnis in einem so wichtigen oder sogar wichtigsten und zentralsten Bereich, nämlich mein Menschsein in seiner spirituellen Tiefe, hat dieses Vertrauensverhältnis natürlich eine ganz andere Dimension. Weil Vertrauensverhältnis heißt ganz berechtigterweise Vertrauensverhältnis, weil da ein Risiko dabei ist. Wenn da kein Risiko dabei wäre, wäre es auch kein Vertrauensverhältnis, sondern ein Sicherheitsverhältnis. Dann wüsste ich einfach, es braucht Vertrauen, weil ich nicht weiß. Und in jedem Bereich, auch im Sport, Musik, wo auch immer, kann auch Vertrauen unbegründet sein, missbraucht werden, wie auch immer. Und auch im Bereich der Beziehung zu einem spirituellen Lehrer ist die Frage, ist dieses Vertrauen berechtigt? Und da möchte ich einfach für die Einfachheit der Konversation heute mal davon von dem Fall ausgehen, dass das Vertrauen berechtigt ist. Und hier kommt auch meine Mündigkeit ins Spiel, nämlich genau die Mündigkeit als eigenständiger, aufgeklärter Mensch, dass ich aus meiner eigenen Urteilsfähigkeit immer derjenige bin, der sagt, Vertrauen ist begründet oder nicht begründet. Das heißt, ich meine Verantwortung eigentlich sowieso nie aufgeben kann. Ich kann schon, aber ich bin letztendlich verantwortlich dafür, dass ich meine Verantwortung aufgebe, weil ich in der Lage bin, Verantwortung zu übernehmen. Das heißt, ich bin im Prinzip mündig. Auch wenn ich mich nicht mündig verhalte, bin ich trotzdem mündig und verantwortlich, wenn ich es nicht tue. Und wenn ich mich auf sowas einlasse und das Vertrauensverhältnis berechtigt ist, das heißt, ich mit jemandem bin, der wirklich auf diesem Bereich in der Lage ist, Exzellenz zu vermitteln, dann ist hier eine Produktivität der menschlichen Beziehung möglich, die etwas vermitteln kann, was nur in menschlicher Beziehung geht. Und das ist die radikale Kraft einer Guru-Beziehung, dass sich etwas, was mit spiritueller Befreiung zu tun hat, was mit Transzendenz und Aufwachen zu tun hat, Eingang findet in eine menschliche Schüler-Lehrer-Beziehung. Und das ist das, was diese Beziehung so spannend macht, und das ist das, was meines Erachtens diese Beziehung auch so relevant fürs 21. Jahrhundert macht. Nun müssen wir andere Formen finden als im 12., 13., 14. oder was auch immer Jahrhundert, aber eben auch andere Formen als in der Negierung des Meisters oder Negierung dessen, der wirklich in der Lage ist, Exzellenz zu vermitteln.
Also all das, was du gesagt hast über das Vertrauen, das spricht mir 100% aus dem Herzen. Und auch, es hat mich, während du gesprochen hast, auch darüber nachdenken lassen, wie sehr sind wir so mündige, aufgeklärte Menschen, selbstdenkende, autonome Menschen, wie sehr sind wir eigentlich in der Lage, ein Vertrauensverhältnis einzugehen? Mhm. Weil ich habe mir gedacht, eigentlich müsste es doch so viel einfacher sein für uns, ein Vertrauensverhältnis einzugehen, weil ich mir doch vertraue. Und etwas, was Andrew Cohen, der ja unser spiritueller Lehrer ist, wir reden ja hier auch wirklich aus unserer eigenen Erfahrung, etwas, was Andrew Cohen immer zu uns sagt, ist, du musst selbst der vertrauenswürdigste Mensch sein, den du kennst. Nur dann kannst du auch wirklich einem anderen Menschen vertrauen. Und dass das etwas ist, was gar nicht so einfach ist zu erreichen, sich selbst so zu vertrauen, um wirklich auch Vertrauen geben zu können, hat ja was mit Integrität zu tun. Das heißt, das Vertrauen, was ich aufbaue zu einem anderen Menschen, wie du es beschrieben hast, auch in einer menschlichen Beziehung, hat was mit meiner eigenen Integrität zu tun und meinem eigenen ja, Willen, egal welche Kunst ich jetzt erlernen will, wie du das auch vorher beschrieben hast, mir kann kein Lehrer ein Vorbild sein oder mich kann kein Lehrer irgendwohin begleiten und mich unterstützen auf diesem Weg, wenn ich das nicht selber will. Und wenn ich nicht selbst auch Verantwortung dafür übernehme. Aber wie sehr sind wir eigentlich bereit, selbst so klar zu sein? Weil die Postmoderne hat uns so viele Wege eröffnet, hat uns so mit so vielen Möglichkeiten konfrontiert, dass wir alles ausleben können, was wir wollen. Und das gab es ja im 12., 13., 14. Jahrhundert noch nicht mal vor 100 oder 200 Jahren, wo Menschen teilweise eher in so ein Vertrauensverhältnis eingegangen sind, als sie das heute tun.
Um das, was du sagst, vielleicht ein bisschen platter zu wiederholen.
Bitte?
Die Art von Vertrauensverhältnis oder auch Schüler-Lehrer-Verhältnis, die du findest, hat sehr viel damit zu tun mit dem Vertrauensverhältnis oder Schüler-Lehrer-Verhältnis, das du suchst.
Absolut.
Und das hat mit dir zu tun.
Ja.
Das heißt, es hat absolut mit mir zu tun, was ich eigentlich suche, in dem, was ich dann auch die Chance habe zu finden. Wenn ich kein Vertrauensverhältnis suche, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ich keins finde. Wenn ich kein Verhältnis zu jemandem suche, der wirklich in der Lage ist, Exzellenz, Meisterschaft, in welchem Bereich auch immer, und wir sprechen hier jetzt einfach im existenziell-spirituellen Bereich, zu vermitteln, wenn ich das nicht suche, ist die Wahrscheinlichkeit so hoch, dass ich es auch nicht finde. Oder anders formuliert, wenn ich jemanden suche, der mir hauptsächlich tolle Gefühle gibt, oder wenn ich jemanden suche, der mir hauptsächlich den Papa gibt und mir die Verantwortung abnimmt, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass ich jemanden finde, der mir die Verantwortung abnimmt und mir den Papa spielt. Das heißt, es hat in der Ende, und das ist ja das, was du eigentlich meines Erachtens ansprechen wolltest, sehr, sehr viel mit mir zu tun.
Absolut.
Mit dem, was ich suche.
Nee, absolut. Und mit dem, was ich suche und wie weit ich dann auch gehen werde.
Genau.
Weil jetzt kommen wir, glaube ich, auch so, wir haben hier eben auch nur eine halbe Stunde, es ist ein Riesenthema, wo man also wirklich ganz tief länger noch gehen kann, aber wo wir auch ein bisschen reinschauen wollen, ist ja, was ist dann eine postmoderne Beziehung, Schüler-Lehrer-Beziehung, wo es eben wirklich auch um eine Partnerschaft geht, wo es eben nicht um diese Daddy sagt mir, wo das Leben lang geht, Situation geht oder wo ich hingehe, weil ich mit dem Leben nicht klarkomme. Im Gegenteil, weil ich Verantwortung für das Leben selbst übernehmen will und für das höchste Potenzial, was in uns Menschen möglich ist und was in Beziehungen möglich ist und was wir entwickeln wollen, dann muss diese Schüler-Lehrer-Beziehung eine Beziehung der Partnerschaft sein, die, glaube ich, auch damit man so vergleichen kann, was ja auch in jeglicher Tradition immer gesagt wird, der Weg ist das Ziel. Das heißt, egal, ob ich jetzt völlig realisiert erleuchtet bin oder nicht, ich kann die Perspektive einnehmen und ich kann die gleiche Verantwortung einnehmen, wie jemand, der auf diesem Weg weiter ist. Aber in dieser Spiegelung, die man von einem Meister immer wieder bekommt, da ist eigentlich diese Herausforderung, die man ja selber gesucht hat. Wie du sagst, entweder ich habe sie gesucht oder nicht.
Ja. Das, was du beschreibst, kann man auch, glaube ich, gut illustrieren. Weil alle von uns und auch alle Zuhörer von dieser Sendung, die schon mal in Indien waren und in Indien einen Ashram besucht haben und einfach dort einmal näher hingeschaut haben, werden wahrscheinlich die Erfahrung gemacht haben, dass es in dieser spirituellen Situation in Indien ganz im Gegensatz zu der europäischen Situation wirklich diese Devotees gibt, die wirklich ihrem Guru absolut hingegeben sind. Und dass da ist eine Schönheit dahinter, weil da ein Vertrauen und auch eine Fähigkeit zur Selbstaufgabe dahinter ist, die wir in unserer westlichen Arroganz absolut verloren haben. Aber gleichzeitig ist da auch eine radikale Kindlichkeit und Unmündigkeit. Da ist etwas, wo man sieht, es ist wirklich ein Kindverhältnis. Und da ist die Schönheit dieses Kindverhältnisses, aber auch die Unreife des Kindverhältnisses, die man hier sieht. Und wenn man unsere Gegenwartskultur ansieht, sieht man im Guten einfach sehr viele Menschen, die auf eigenen Beinen stehen, die eine Selbstverantwortung, eine Kritikfähigkeit, eine Mündigkeit haben, die man in Indien lange suchen muss. Und da ist was Wunderschönes dran. Und gleichzeitig würde ich mal sagen, man findet wenig Vertrauen ineinander. Und das Vertrauen, das da ist, ist, wenn es da ist, immer nur so ein Vertrauen auf Kumpelebene. Ich vertraue dir so, wie du mir vertraust. Das ist so eigentlich ein Vertrauen mit Augenzwinkern, weil genau das, was dieses kindliche Vertrauen ausmacht, nämlich diese Hingabe, nicht da ist. Ich vertraue dir, solange ich mir selber vertraue, dass ich dir vertraue. Eigentlich vertraue ich mir. Und weil wir irgendwie Freunde sind, überträgt sich das auch auf dich. Aber eigentlich stehe ich auf meinen Beinen und auf keinen anderen Beinen. Die Frage, und das ist wirklich die Frage, gibt es eine Möglichkeit, in der Partnerschaft und Schülerschaft kein Widerspruch sind? Das heißt, in der die Hingabe wirklich radikal ist und gleichzeitig eine Partnerschaft da ist, wo jeder auf eigenen Beinen steht. Und ich sag mal, ich denke, das ist möglich. Und ich glaube, wir sind in einer Situation, in der wir erst ausloten, was diese Möglichkeit ausmacht. Und ich glaube, dass sie auch noch nicht ganz errungen ist. Ich, selbst in unserer Arbeit mit Endokoren glaube ich, dass wir um diese neue Form von einer postmodernen Schüler-Lehrer-Beziehung, Guru-Beziehung ringen. Und ich glaube nicht, dass wir das Ei des Kolumbus ganz gefunden haben. Aber ich glaube, dass wir wirklich in unserer experimentellen Situation hier wirklich Wegmarken setzen für etwas, was nicht dieses traditionelle Indische ist, nicht dieses Flachland Postmoderne, sondern etwas, was eine Kombination von etwas ist, das anscheinend widersprüchlich ist. Wo ich, wie du gesagt hast, mit jemandem, wo ich anerkenne, der ist in seiner Erfahrung, eben auf dem Bereich, wo wir sprechen, spirituellen Erfahrung, jemand, der wirklich eine ganz andere Dimension von Erfahrung hat. Und diese andere Dimension von Erfahrung will respektiert werden, dass sie mehr ist als ich ist. Das heißt, dass er mir mehr sagen kann, als ich ihm sagen kann, weil hier ein Unterschied ist. Und um das schmutzige Wort zu verwenden, weil hier ein hierarchisches Verhältnis ist. Und gleichzeitig gebe ich meine Selbstverantwortlichkeit, dass ich es bin, der diese Erkenntnis hat und der Verantwortung übernehmen muss, dass hier Vertrauen angebracht ist. Und deswegen Vertrauen in Verantwortlichkeit angebracht ist. Das ist meines Erachtens die Quadratur des Kreises, die möglich ist.
Ja, und den einen Punkt nochmal zu unterstreichen, was du auch gesagt hast, der Unterschied der traditionellen Schüler-Lehrer-Beziehung und dem eigentlichen Ablehnen in der Postmoderne einer solchen hierarchischen Beziehung, weil das traditionelle Bewusstsein kann diese Partnerschaft nicht sehen, von der wir reden. Es kann eigentlich nur diese Hierarchie sehen und sich entweder oben oder unten sehen. Und in der Postmoderne, die Postmoderne kann diese tiefe Hingabe an etwas Höheres nicht erkennen. Und da sitzen wir praktisch an diesem wirklich sehr, sehr spannenden Moment, was passiert, wenn wir das sehen und in uns selbst diese tiefe Sehnsucht nach Entwicklung spüren und merken, ich allein in diesem postmodernen Bewusstsein, wo sich alles um mich kreist und wo meine ganzen Werte eigentlich nur damit bestimmt sind, wie ich mich fühle, ich allein kann das nicht verändern. Ich brauche wirklich einen Meister, so wie ich eben allein nicht wirklich der... Ja, ich kann es wieder immer nur mit meiner Erfahrung vom Marathonlaufen auch vergleichen. Ich allein hätte diese Trainingszeit nicht durchgestanden, wenn mein Trainer nicht immer wieder gesagt hat, aber du hast zu mir gesagt, du willst dieses Ziel erreichen. Ja. Das ist natürlich ein flaches Beispiel dagegen, aber es ist so, wir sind hier wirklich an einem Übergang, wo wir selbst in uns, und darüber hast du vorher ja auch gesprochen, erkennen müssen und das ernst nehmen müssen, was wir eigentlich wirklich wollen. Und wenn wir anfangen, das wirklich ernst zu nehmen, dass wir sagen, uns ist das wirklich wichtiger als alles andere, unsere eigene Transformation zu einem höheren Bewusstsein ist uns wichtiger als alles andere, dann müssen wir schauen, ist das überhaupt möglich allein?
Ja. Ich würde die Frage auch gern umdrehen, weil oft stellt sich die Frage, ist das überhaupt möglich allein? Und ehrlich gesagt, ich habe die Antwort drauf nicht. Also ich habe keine prinzipiell, und ich denke prinzipiell ja, aber wenn man die Frage umdreht und fragt, will ich es wirklich? Will ich es wirklich? Mhm. Und kann ein Lehrer hier wirklich hilfreich sein? Dann stellt sich die Frage, welchen Grund gibt es dann, diese Hilfe nicht anzunehmen? Also wenn hier wirklich so eine Beziehung, genauso wie beim Marathonlaufen, wenn ich wirklich Marathon laufen will, ja, und merke, hey, mit dem Trainer trainiert sich's 1000-mal besser, warum sollte ich darauf bestehen, ohne Trainer trainieren zu wollen? Was ist mein Motiv? Dann sind wir wieder die Frage, was will ich wirklich? Ja, wenn ich wirklich den Marathon in Exzellenz laufen will, dann mache ich das Bestmögliche, um die Exzellenz zu erreichen. Wenn Teil dessen ist, dass ich es mit einem Trainer 1000-mal besser trainiert, aber was ist dann mein Motiv, ihn nicht zu nehmen? Und ich sage auch nicht, dass jeder einen Trainer braucht und es gibt 1000, die auch ohne Trainer Marathon laufen, es ist überhaupt kein Problem drinnen. Aber es gibt ein sehr gutes Argument, wenn man Exzellenz erreichen will. Marathon laufen, ein Klavier spielen, im Malen, was auch immer, einen Trainer zu haben. Es gibt ein sehr gutes Argument, das zu tun, nämlich es hilft.
Es ist eigentlich ein super Beispiel, weil selbst wenn du dann einen Trainingsplan hast, den dann durchzuziehen und immer noch es so zu wollen, da siehst du mal wieder, wie stark du eigentlich glaubst, es zu wollen, und dann es doch wieder nicht tust und alle möglichen Ausreden hast, warum du es doch nicht tust und eigentlich besser weißt als der Trainer.
Mhm. Exakt. Das ist eine Erfahrung, aus der du aus erster Quelle schöpfst. Katrin hat nämlich bei ihrem letzten Marathon einen Marathontrainer gehabt. Das spreche ich gerade an. Das ist keine erfundene Beziehung, die sie gerade einbringt, sondern eine sehr real erfahrene Beziehung.
Nee, ganz genau.
Und sie hat es deswegen gemacht, weil sie wirklich den Marathon laufen wollte.
Richtig, und so zu meiner bestmöglichen Exzellenz.
Genau.
Ja, ich finde das gut, wie du die Frage umgestellt hast. Von dem, ist es wirklich möglich zu hin, will ich das wirklich?
Ja.
Denn nur dann kann auch wirklich eine reife Schüler-Lehrer-Beziehung entstehen.
Ja.
Weil auch für den Lehrer oder Trainer oder in dem Falle, worüber wir hier sprechen, Guru, er kann auch nur mit den Menschen wirklich arbeiten, die es wirklich wollen.
Exakt.
Und das ist auch die Erfahrung, die wir haben in unserer Arbeit mit Andrew Cohen, dass es auch immer wieder vorkommt, dass Menschen sagen, ich will es, und dann an ihre Grenze kommen und merken, eigentlich dachte ich, ich wollte es.
Ja. Und das muss man auch respektieren.
Ja, genau.
Okay, dann würde ich jetzt auch langsam zum offenen Teil unseres Gesprächs kommen.
Ich glaube, das Telefon ist umgestellt.
Das Telefon ist umgestellt und wir haben auch wieder die Möglichkeit, mit E-Mails Fragen zu stellen. Die E-Mail-Adresse, über die ihr euch direkt auch per E-Mail mit Fragen und Anregungen an uns wenden könnt, heißt radio@enlightennext.org. Jetzt komme ich ganz durcheinander.
Sag's
also radio@enlightennext.org. Enlightennext mit zwei N geschrieben in der Mitte. Und irgendjemand hat auch diese Adresse schon vorweg gehabt. Wir haben nämlich schon die erste E-Mail-Frage, die möchte ich auch gerne als erstes kurz einbringen. Die Frage heißt, eine Frage ist das Verstehen der Instanz Gurus an sich. Doch das Komplexe ist doch, dass das Verhältnis auch eine persönliche Komponente hat, zumindest vom Schüler aus. Offensichtlich ist diese Erfahrung nicht übertragbar. Und da beginnt eine Trennung zwischen den Menschen, die den Lehrer, den Guru sehen, und denen, die den gleichen Person nur in einem spannenden Menschen sehen. Wie kann man mit dieser Trennung positiv umgehen? Darf ich was drauf direkt sagen?
Ja, ich habe den ersten Teil noch nicht so ganz verstanden.
Es geht, so wie ich die Frage verstanden habe, wie geht man damit um, weil da auch eine persönliche Komponente drinnen ist. Angenommen, es gibt diesen Guru-Meister, dass da jemand da ist, den er kennt, und jemand, der findet ihn nur eine spannende Person.
Okay.
Wie geht man damit um? Was mir einfällt, ist eine Zen-Geschichte, die mir dazu immer einfällt. Wenn ein Taschendieb einen Buddha sieht, was sieht er? Er sieht nur seine Taschen. Weil ein Taschendieb einen bestimmten Fokus hat, nämlich Taschen. Das ist das Einzige, was ihn interessiert. Das heißt, das, was ich angenommen, mal die Voraussetzung so gestellt, dass jemand wirklich ein Meister ist, ich kann nur ihn sehen, wenn ich auch das Interesse habe, einen Meister sehen zu wollen. Und wenn andere Menschen einfach das Interesse nicht haben, ja, Das muss jetzt kein Taschentipp sein, sondern was auch immer. Das ist einfach so. Das ist einfach so und meines Erachtens kann man es auch nicht ändern. Und der Punkt ist, dass das auch wieder mit mir zu tun hat. Was interessiert mich wirklich? Was will ich wirklich? Wenn ich wirklich an dieser Dimension von Transzendenz aufwachen wirklich interessiert bin, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort, wo sich diese Dimension zeigt, eben auch in einem anderen Menschen, dass ich sie dort auch sehe, höher, als wenn ich daran nicht interessiert bin.
Ja, also würde ich mich auch anschließen und ich glaube auch nicht, dass es da einen Konflikt geben würde, ne? Weil es ist ja auch in jedem Bereich so, also immer auch da, wo man selbst wahrscheinlich seinen Fokus drauf hat. Also ich würde jetzt auch nicht den Klavierspezialisten, den Meister im Klavierspielen erkennen, einfach weil mir die Grundlage dazu fehlt und jemand anders ist, für ihn ist es, sage ich mal, der Gott in seinem Leben. Ich glaube, da wird es immer diese Unterschiede geben.
Schön. Ich sage noch mal kurz die Telefonnummer durch, für diejenigen, die sie nicht zur Hand haben. Die Telefonnummer, mit der ihr euch einwählen könnt und hier Fragen oder Beiträge zum Webcast bringen könnt, ist 001 219 509 8222 und dann der Zugangscode 529500 und die Raute-Taste. Und wenn ich die Geräusche richtig interpretiere, ist auch schon jemand in der Leitung, vielleicht auch mit einer Frage.
Ja, hallo, ich würde gerne noch zu der Frage, die vorher war, das noch ein bisschen erweitern. Ich glaube, die Frage hatte auch den Aspekt, warum fühlt sich ein Schüler sozusagen zu einem bestimmten Lehrer angezogen und ein anderer Schüler, jemand anders findet den Lehrer vielleicht eine spannende Person, aber eben nicht für sich als Lehrer den passenden Lehrer. Diesen Aspekt, der war da, glaube ich, auch mit drin. Und das ist ja auch einer, wo Katrin am Ende nochmal ein bisschen gesagt hat, jeder Schüler kommt auch, also das ist mein, so verstehe ich das wenigstens, warum es diese Unterschiede gibt, warum ich den einen Lehrer als meinen Lehrer erkenne und jemand anderes, der auch erleuchtet ist, überhaupt nicht mein Lehrer, ist es, dass wir einfach, darin liegt ja eine große Chance, es gibt ganz unterschiedliche Zugänge und darin wird quasi auch die Unterschiedlichkeit von uns Menschen gewürdigt, dass ich von dem einen, dass ich wirklich da auch meinen Lehrer finde, der meinem Bewusstsein entspricht und meinem Stand, wo ich gerade stehe und von dem aus ich weitergehe mit meiner spirituellen Entwicklung. Das würde ich eigentlich nur noch gerne ergänzen wollen.
Ja.
Darauf habe ich noch ein anderes Thema. Das war jetzt nur, und zwar das Thema Partnerschaft und Guru. Das hat mich beschäftigt. Geht das überhaupt? Und ist das ein Widerspruch oder ist das kein Widerspruch? Und aber ich glaube, dass es auch, und durch das Gespräch, so wie ihr das ein bisschen gesprochen habt, ist mir das nochmal deutlicher geworden. Auch das ist was vielleicht jetzt im 21. Jahrhundert geht, wo wir Menschen quasi auch viel mehr in der Lage sind, durch gesellschaftliche Bedingungen und so weiter, überhaupt wirklich autonom zu sein und selbstverantwortlich zu sein. Vor dem Hintergrund diese Fähigkeit sozusagen so entwickeln zu können, weil wir Wohlstand haben, weil wir all diese ganzen Dinge haben, weil wir uns selbst ganz anders reflektieren können. Von dem Standpunkt aus kann man auch, glaube ich, ein Lehrer-Schüler-Verhältnis nochmal ganz neu angucken. Und das, auch das ist ein ganz großer Schritt und ganz neue Möglichkeit, neu zu definieren.
Man muss sie
fordert aber, dass ich für mich selber Verantwortung übernehmen kann und will.
Exakt. Was die Definition der Moderne ist. Dass ich Selbstverantwortung übernehmen kann und will.
Ja.
Das ist die Würde der Moderne, die nicht hintergehbar ist, wenn man nicht irgendwie eine regressive Lösung haben möchte.
Und hinter die wir ja auch nicht wirklich zurück wollen.
Ja. Und um das noch anzusprechen mit Partnerschaft und Schülerschaft, wie das zusammengeht, ein anderer Aspekt, den man sieht, Partnerschaft ist ja immer etwas, in dem man gemeinsam ist. Da ist eine Gleichwertigkeit in dem Wort Partnerschaft. Und das ist ein offensichtlicher Widerspruch zur Schülerschaft, wo eine offensichtliche Ungleichwertigkeit ist. Und so wie ich das sehe, gibt es eine Form von Partnerschaft, wo wir einfach alle gleich sind. Und das ist so dieses schöne Anti-Autoritäre, wo wir alle gleich sind. Aber der Punkt ist, ich behaupte mal, das ist eigentlich keine Partnerschaft. Mhm. Weil wenn wir so tun, als wären wir alle gleich, sind wir nicht alle gleich gefordert. Weil wir sind nicht alle auf der gleichen Stelle. Einer hat mehr Erfahrung, einer hat weniger Erfahrung. Das ist das Leben auf jedem Bereich. Wenn ich die Realität dieses Lebens nicht anerkenne, dann mache ich Ungleiches gleich. Aber es gibt eine Partnerschaft, wo wir anerkennen, dass jeder volle Verantwortung hat für die Erfahrungen, die wir in etwas Gemeinsames einbringen. Und die anerkennt eben auch Unterschiede. Und die Gleichheit besteht darin, dass wir alle hundertprozentig verantwortlich sind für die Erfahrung, die wir einbringen. Und das ist dann auch die Partnerschaft mit einem Lehrer und einem Schüler, wo beide hundertprozentig Verantwortung dafür übernehmen, für das Gleiche, für das sie da sind, mit der Anerkennung, dass einer so viel zusätzliche Erfahrung hat, dass er hier auch in einer lehrenden Position ist. Aber die Verantwortung ist letztendlich die gleiche und es ist anerkannt, was der Fall ist, nämlich, dass die Erfahrungen von uns Menschen immer unterschiedlich sind.
Ich würde auch gern
ja.
etwas zu der Partnerschaft sagen. Ich sehe gerade, dass das, also so wie ich das sehe, direkt damit zu tun hat, wie groß die Vision ist. Das heißt, geht dieses Lehrer-Schüler-Verhältnis über die Entwicklung der Einzelnen hinaus? Das heißt, ist die Intention, dass sozusagen Entwicklung stattfindet, und da ist das sozusagen die Grundlage dafür, dass etwas, was das sozusagen noch übersteigt, von die Entwicklung von allen Einzelnen, dass das überhaupt funktionieren kann. Und ich sehe das zum Beispiel, das muss ich ganz ehrlich sagen, bei Andrew Cohen, dass es konstant um etwas Größeres noch geht, als darum, es schließt es ein, dass ich mich im Einzelnen entwickle. Aber allein die Tatsache, dass es darum geht, eine andere Kultur ja auch zu praktizieren, geht es komplett weg von diesem... ist es verständlich, was ich sagen will?
Ja, absolut.
Die Vision ist größer und das alleine... da ist schon der Aspekt mit drin, dass es gar nicht anders geht, als dass du Partner bist und wirst, weil ja. der Lehrer ist eigentlich nur anleitende Person, dass die Menschen sich dahin bewegen können, um diese Sache gemeinsam zu kreieren. Und für mich ist das ganz wichtig, dass die Vision eine größere ist, als dass ich mich entwickle und dann ist Ende der Fahnenstange.
Mhm. Nee, das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich möchte sie gerne kombinieren mit einer anderen Frage, die wir per E-Mail reinbekommen haben, die der Gerd Klostermann geschickt hat. Die simpel heißt, kann der Guru nicht besser eine Gruppe sein? Und ich glaube, das, was du ansprichst und das, was der Gerd Klostermann hier fragt, sehr miteinander zu tun hat.
Direkt.
Und ein Ding, was mir in den Sinn kommt, ist, etwas, was Andrew Cohen aus seiner eigenen Lehrerfahrung beschreibt. Nämlich, dass so ein, zwei Jahre in seiner Lehrerfahrung rein er eine Erfahrung mit seinen Schülern machte, wo die in einem intersubjektiven Raum waren und er für sich erkannt hat, was hier passiert, ist wichtiger als das, was ich als Lehrer vermitteln kann. Dass das, was zwischen seinen Schülern passiert, wichtiger ist, als das, was er als Lehrer direkt an Transmission geben kann. Und ich glaube, insofern hat der Gerd Klostermann mit seiner Frage total recht. Und dann kommt noch dazu, dass jemand wie Endo Verantwortung als Lehrer übernimmt, damit diese Erfahrung, dieses Potenzial dessen, was in der Gruppe zum Ausdruck kommen kann, auch wirklich zum Ausdruck kommt. Und da ist er wieder Lehrer, auf einer vollkommen anderen Position, weil das Eigentliche ist das Intersubjektive.
Und weil ich einfach noch als Ausführung dessen so an reinbringen kann, ist, diejenigen von euch, die bei dem Retreats bei Endo, bei den langen Retreats jetzt vielleicht dabei waren oder davon gehört haben, dass es genau darum geht, genau um diese Entwicklung. Also er kann nur etwas inspirieren, was eigentlich von einer größeren Gruppe getragen werden muss. Und hier wirklich Verhältnisse zwischen den Teilnehmern an diesen langen Retreats, also wir waren letztes Jahr in der Toskana zusammen, hatten da auch in einem Webcast darüber gesprochen, dass genau diese Dynamik, von der ihr hier sprecht, sich entfalten muss und er aber immer wieder, egal wie weit eben dieses Ganze als Kollektiv hier gehen kann, er dafür steht, dass seine Vision größer ist als das, was gerade erreicht wurde. Und dieses Spannungsfeld, wenn man sich in diesem Spannungsfeld trifft und dann auch mit Menschen, die verschiedene Erfahrungen haben, da drin zusammen zu arbeiten, das ist unglaublich kreativ.
Ich finde das total klasse, was du gerade gesagt hast, Katrin. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir uns bewusst werden müssen, dass das eine absolut unpersönliche Position ist, auch die, die zum Beispiel Andrew Cohen einnimmt.
Kannst du das noch weiter ausführen, wie du das meinst?
Ja, also gut. Man stellt sich ja gern, also da steht ja dieser Mensch, der Guru ist sozusagen, und man vermenschlicht das sehr gerne, aber es ist ja wirklich eine ganz unpersönliche Position, die der Guru praktisch in der Gruppe einnimmt.
Mhm. Yeah.
Und die ganze Gruppe ist eigentlich Guru, aber wie du gerade gesagt hast, Andrew Cohen als personifizierter Guru, aber doch unpersönlich, nimmt eben diese ganz spezielle Rolle der ständigen Führung ins Unbekannte. Also ein der ständigen Schritt voraus ist den anderen. Und diese Befruchtung findet ja statt, indem die anderen nachziehen, aber ohne die anderen kann auch der Guru nicht diese Guru-Position einnehmen. Also es hängt alles miteinander zusammen.
Das hat es ganz toll gesagt.
Ja.
Ich glaube, was du ansprichst, ist das, was Endo das Guru-Prinzip nennt.
Also es ist toll gesagt, weil das ist so wirklich das, worüber wir, glaube ich, so vorher auch so gesprochen haben, diese Herausforderung für jeden Einzelnen von uns auch zu diesem unpersönlichen Teil des Ganzen zu werden. Weil das war das, wovon ich gesprochen habe, wenn du das erkennst und in dieser Form mitarbeitest, an diesem Guru-Prinzip mitarbeitest, das zerrüttet alle deine Glaubenssätze, was du glaubst, was du von dem kleinen Selbst her glaubst, was es bedeutet, Mensch zu sein.
Da geht es dann, wenn man die Position sieht jetzt, so wie wir es gerade sehen können, da stellt sich die Frage von Vertrauen gar nicht, sondern da ist einfach der Zweck klar, dass man in diesem Moment diese Position einnimmt. Also
das stimmt, aber aus meiner Erfahrung gesprochen, das braucht unheimlich viel Vertrauen.
Mhm.
Und zwar in die Situation als Ganzes.
Mhm. Ja.
Weil die Situation immer eine radikal Unbekannte ist. Das, was hier aufbrechen kann, ist immer radikal noch nicht. Und ohne Vertrauen bricht dieses noch nicht auf. Und es hat dann mit dem Vertrauen auch, um das Wort wieder zu verwenden, in die Hierarchie zu tun, also dass die Leute, die mit mehr Erfahrung hier auch mehr Orientierung geben und dass jemand, der hier eine Lehrer-, eine Guru-Funktion übernimmt, hier auch eine ganz entscheidende Rolle darin hat, aber es ist immer das Vertrauen in die Gesamtheit der Situation, weil daraus wird es lebendig. Und wenn man gemeinsam als Gruppe in Partnerschaft hier unterwegs ist, bricht ein wirklich spirituelles Leben auf.
Was mich da jetzt gerade nochmal fasziniert, ist für dich dann dieses Wort System.
Das Wort System, sagst du?
Ja, also vorher hatten wir das Wort das Guru, wir haben Gurus Prinzip gehabt, sorry. Mhm. Aber es ist wie ein System, wo wirklich so eine Rädle, wo alles ineinander funktioniert. Mhm. Mhm. Also, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das so ausdrücken kann, was ich da sehe. Wie ein Uhrwerk, und wenn jedes Rädchen seine Position einnimmt, dann läuft es wirklich. Und das ist sicherlich die Geschichte von Vertrauen, wenn ein Rädchen aussteigt oder blockiert und sich nicht drehen will, oder?
Mhm. Ja.
Ja.
Mhm. Ja, weil in dieser Form, also wie wir sie eben auch erleben, als Kollektiv, das jetzt mit Endo Kohn arbeitet, es ist wirklich so, wie du es beschreibst. Es geht nicht mit einem Rädchen, das nicht aktiv ist. Und das ist eben der Unterschied zu dem, was Tom vorher auch beschrieben hat, wenn man jetzt zurückschaut, eben in die klassische Schüler-Lehrer-Beziehung, wenn man nach Indien, wie wir da vorher das Beispiel hatten, ist wirklich diese kindliche Hingabe, das funktioniert da nicht. Hm. Na, wenn wir hier zusammenkommen wollen in dieser Partnerschaft, ist die Herausforderung, wirklich die Verantwortung dafür zu übernehmen.
Wir brauchen eine Gemeinschaft von Players.
Ja, genau.
Mhm. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Anmerkungen?
Ich will einfach nur sagen, dass ich das gut finde, dass ihr dieses Thema zum Thema gemacht habt. weil es was ist, und das wird mir durch dieses Gespräch noch sehr viel mehr deutlich, was gut ist, auch wirklich anzugucken und auch wirklich herauszufinden, was ist eine verantwortliche, also was ist meine Verantwortung darin. Mhm. Und auch so etwas wie so ein Lehrer-Schüler-Verhältnis oder so ein Schüler-Guru-Verhältnis neu zu definieren und nicht einfach zu nehmen und zu sagen, selbst wenn ich mich für einen Guru entschieden habe, das so anzunehmen, sondern das auch wirklich immer wieder mir auch anzugucken und zu gucken, wo übernehme ich Verantwortung und wo übernehme ich, gebe ich mich vielleicht in eine Hierarchie aus Vertrauen heraus, aber trotzdem auch wieder das aus einer erwachsenen Position mir anzugucken. Mhm. Und dadurch, das fühle ich mich sehr positiv herausgefordert durch dieses Gespräch jetzt heute Abend.
Nee, da geht es mir ähnlich, um jetzt einmal sozusagen die Position zu verändern. Mhm. weil diese Gespräche haben ja auch immer diese Eigenschaft, dass man über Dinge spricht, die einem selber überraschen. Und ein Punkt, der mich sehr überrascht hat oder auch sehr betroffen gemacht hat, ist zu sehen, wie auch so diese Frage des Gurus so damit zu tun hat, mit der Frage, was will ich? Und darauf zurückreflektiert, was will ich vom Leben und wie gehe ich damit um, wenn ich wirklich im Leben Spiritualität so ernst meinen, dass ich einfach auch mein Leben so ausrichte, um diese Ernsthaftigkeit leben zu können. Und ich sage jetzt nicht, dass einen Guru zu haben die einzige Art und Weise ist, dass, zu tun, weil das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es ist eine sehr hilfreiche, es zu machen. Und da ist, es dreht für mich die Frage so radikal um, weil es einfach ist, wenn wir wirklich gemeinsam erst einmal ernst nehmen, dass Spiritualität nicht nur einfach so ein nettes Ding ist, wo nette Menschen noch netter werden wollen, sondern wo es wirklich um radikale Transformation geht, von einer tiefen Dimension, die uns erschüttert und radikal in Frage stellt. Das heißt, dass es wirklich etwas gibt, das auch Schauern erregen kann und was auch durchaus existenziell erschüttert, dass man hier wirklich einfach versucht, Formen zu finden, in denen man diesen Weg gehen kann. Und nochmal gesagt, ich glaube nicht, dass der Guru, die Beziehung zu einem Guru, und jetzt unabhängig der Frage, ob das jetzt auf eine Einzelperson bezogen ist oder ob das im Zusammenhang einer intersubjektiven Arbeit der Fall ist, dass es die einzige Möglichkeit ist, aber zu sehen, dass welche Möglichkeit wir auch immer wählen, unsere Ernsthaftigkeit die eigentliche Frage ist, die wir uns selber stellen müssen.
Das ist schön. Ich würde auch nochmal so für mich zurück, gerade so habe ich auch gerade reflektiert, als du gesprochen hast. Denn die Beziehung zu dem Guru ist ja auch meine Beziehung zu dem non-dualen oder höheren Bewusstsein. Also es ist einmal die Beziehung zu einer Person, die unpersönlich wird in diesem Prinzip, worüber wir gesprochen haben, aber eben auch wirklich zutiefst meine eigene Beziehung zu dem, was das Guru-Prinzip ist. Und diese Herausforderung, also du schaust eigentlich, wie sehr will ich mich dem eigentlich wirklich stellen, und es geht ja jenseits unseres Verstandes. Und du merkst einfach, wie stark ist es in unserer Zeit und in unserer Gesellschaft, dass wir alles eben gut erfassen können, intellektuell erfassen können, auch emotional erfassen können. Aber worüber wir sprechen, geht über all das hinaus. Und wirklich so tief ergriffen zu sein und sich ergreifen zu lassen, auf einer Dimension, die jenseits dessen geht, was ich eben einordnen kann mit Gefühlen und Gedanken und Konzepten, das wirklich zuzulassen, dass wir darüber sprechen, das ist die Beziehung zum Guru.
Genau.
Und da ist es wirklich spannend, sich wirklich auszutauschen, auch mit anderen von euch. Was ist eure Erfahrung dabei? Seht ihr, dass ihr da alleine weiterkommt? Seht ihr, dass ihr da Unterstützung in irgendeiner Form auch immer habt? Oder eben auch vielleicht, wie wir auch eben in einer direkten Schüler-Lehrer-Beziehung seid? Darum geht es uns eigentlich auch, diesen Dialog miteinander zu führen, um zu schauen, wie entwickelt sich das?
Ja. Da würde ich gerne auch nochmal persönlich etwas dazu sagen.
Ja.
Ich glaube, dass ich in meiner eigenen Entwicklung durch das, was ich jeden Tag hier in meiner Praxis tue, auch weiterkomme. Und das ist ein sehr wesentliches ist, dass diese Runden zum Beispiel stattfinden. Aber für mich ist es schon eine Frage, eine Zeit zu finden, wo ich das mit meiner Lebenspraxis mal übereinbringen kann, auch solche Punkte zu haben, wo ich eben von einem Guru oder von einem Lehrer auch Impulse bekommen kann. Für mich persönlich war das die Möglichkeit im Februar bei diesem Internet-Retreat. Das war eine sehr tiefe Erfahrung für mich. Ich kann zum Beispiel im Sommer nicht nach Amerika fahren, einfach wegen meiner lebenspraktischen Verhältnisse im Moment. Aber ich würde schon sagen, dass ich schaue, in absehbarer Zeit das mal zu ermöglichen, weil ich merke, dieser Weg steht für mich nicht in Frage. Mhm. Und so eine Unterstützung, die ist, glaube ich, durch nichts anderes wirklich zu ersetzen.
Ja.
Vielleicht soweit.
Ja, danke. Und du gibst mir eigentlich ein Stichwort, und wir sind auch am Ende unserer Zeit. Aber du hast eben auch diesen Workshop im Februar, diesen virtuellen Workshop angesprochen, hier, der mit Endo Kohn war. Und es gibt die Möglichkeit, Endo Kohn auch nochmal auf so einem kürzeren Webcast- und Telefonkonferenz zu hören. Und zwar jetzt direkt am 17. April, das ist Samstag, in 8 Tagen.
Schade.
Er wird von 18 Uhr bis 19.30 Uhr unserer Zeit live, also zu hören sein, wird eine Dreiviertelstunde über diesen Prozess dieses Being und Becoming Retreats, wie wir ja dieses Retreat oder wie Endo Kohn das Retreat nennt, was eben letztes Jahr in der Toskana stattfand, in diesem Jahr in Amerika in Colorado in den Rocky Mountains stattfinden wird, wird darüber sprechen und ihr könnt ihm danach auch direkt Fragen stellen dazu.
Und das kann man ja vielleicht nachhören, ne?
Das kann, ja, ich glaube, ja, es wird bestimmt aufgenommen, doch. Ja, da werden wir uns drum kümmern.
Ja. Auch, dass das publik wird, wo und wie.
Ja. Genau.
Ja, das wäre schön. Und ich hoffe, dass im nächsten Jahr wieder so ein Retreat passieren wird, wie dieses Jahr in Amerika.
Ja, und naja, und dann wollte ich kurz noch abschließen. Anschließend dazu werden wir euch noch anbieten, mit uns dann in Deutsch noch zu sprechen, weil für manche ist es doch schwierig, jetzt am Telefon vielleicht die Fragen zu stellen, auch noch auf Englisch, das ist ja vielleicht nicht so einfach. Ich werde in der nächsten Woche dazu noch ein E-Mail mit den entsprechenden Anmelde, für den Call mit Endo muss man sich anmelden und dann für unseren Call die Daten dazu werde ich euch noch schicken. Und ja, das Ganze ist kostenlos, völlig unverbindlich und da kann man sich auf über alles nochmal informieren. Und wir würden uns freuen, wenn da auch von eurer Seite Interesse ist, auch selbst wenn ihr wisst, dass ihr nicht zu dem Retreat gehen könnt, aber vielleicht aus Neugierde einfach mal reinhört.
Darf ich noch eine Frage loswerden?
Ja.
Wird das so ein Retreat wie im Februar über 1-2 Tage über Net nochmal geben?
Ja.
Ja.
Das fand ich sehr gut. Also das ist wirklich eine Hilfe, wenn man sonst andere Möglichkeiten schlecht hat. Mhm. Das ist wirklich etwas, was einen in der eigenen Arbeit ungeheuer unterstützt. Möchte ich also wirklich, ich habe auch leider noch kein schriftliches Feedback gegeben, also wenigstens auf dem Weg einmal sagen, ich bin ungeheuer dankbar dafür. Und wenn das weitergehen könnte, das wäre wirklich hilfreich.
Danke.
Danke. Und es wird auf jeden Fall weitergehen.
Ja, ich danke auch.
Vielen Dank fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren, Sprechen über dieses doch sehr spannende Thema.
Nächste Woche haben wir eine andere Konstellation, anderes Thema. Wieder die Interviewserie von Radio Enlighten Next mit Ingo Jasitz über das Thema die Erben des Holocaust. Ingo Jasitz ist ein Psychotherapeut, den ich schon öfters in dem Zusammenhang auch zitiert habe, der hier sehr spannende Forschung gemacht hat. Es wird, glaube ich, ein wichtiges Gespräch. Ich würde mich freuen, euch alle am besten dabei zu haben. Ich danke.
Ja, einen schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Ganz vielen Dank allen auch.
Tschüss.
Tschüss.
Tschüss, vielen Dank.